Liebe Gäste, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu unserem heutigen Online-Event der Manager Lounge und des Rotonda Business Clubs zum Thema Stay the Fuck Home, Social Media in Krisenzeiten. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind und hoffe auf spannende 60 Minuten mit Ihnen und unserer heutigen Expertin. Wie gesagt, wir haben für die Veranstaltung in etwa eine gute Stunde angesetzt und ich würde gerne die letzten 20 bis 30 Minuten darauf verwenden, um Ihre Fragen zu beantworten. Das heißt, seien Sie interessiert und nutzen Sie die Chance, über die Chat-Funktion, die rechts bei Ihnen eingeblendet sein müsste, Fragen zu stellen. Ich leite diese dann sehr gerne an unsere Expertin weiter. Ich habe noch einen organisatorischen Hinweis für Sie. Sollte es während der Veranstaltung zu Übertragungsfehlern oder technischen Störungen jeglicher Art kommen, weil einfach im Moment alle Videokonferenzsysteme chronisch überlastet sind, seien Sie so nett und schließen Sie einfach die Übertragung und loggen sich erneut über den Link, den wir Ihnen im Vorfeld geschickt haben, wieder ein. Normalerweise funktioniert dann spätestens nach 2, 3 Minuten wieder alles reibungslos. Ich bin Patricia Rolfs und seit 2018 Geschäftsführerin der Manager Lounge und freue mich sehr, meinen heutigen Gast begrüßen zu können. Sie zählte zu den 1000 besten Tennisspielerinnen der Welt und die Dynamik und den Ehrgeiz aus dem Sport hat sie wohl auch mit in den Beruf genommen. Seit 2011 hat sie in unterschiedlichen Positionen und Ländern für Twitter gearbeitet, unterbrochen lediglich von einem kurzen Intermezzo bei Snapchat. Und im Juli 2018 kehrte sie als Twitter Country Director Deutschland zurück. Herzlich willkommen, Jolanta Babulidis.
Vielen Dank, Patricia.
Ich freue mich sehr, dass du dabei bist heute bei unserem sozusagen bei unserem Live-Event. Und ich würde direkt in Twitter-Manier bleiben und sagen, kannst du dich quasi in Tweetlänge einmal kurz selbst vorstellen?
Ja, ich freue mich auch sehr, hier heute da sein zu dürfen. Und klar, das kann ich gerne tun. Auf Twitter habe ich 280 Zeichen. Das heißt, ich muss mich kurz konzentrieren, wie ich das kurz und knapp halten kann. Und in Twitter-Manier würde ich wahrscheinlich in Emojis antworten. Ich würde Sachen aufzählen wie Avocado, Reisen, Tennis, was du schon gerade angesprochen hast, Sport an sich, Abenteuer, Freiheit und Sonne. Das sind die Sachen, die ich sehr, sehr gerne mag. Und ja, da sind wir, glaube ich, auch schon bei der Tweetlänge angekommen. Aber vorstelligkeitshalber kann ich ja auch nochmal sagen, was ich im Unternehmen mache. Ich bin Country Director von Twitter Deutschland.
Ja, sehr schön. Und natürlich reicht uns quasi die Tweetlänge nicht, um dich kennenzulernen, sondern es wäre ganz toll, wenn du uns auch nochmal einen kurzen Abriss von deinem bisherigen beruflichen Werdegang gibst, warum du und wie du bei Twitter gelandet bist, warum zwischenzeitlich Snapchat?
Sehr gerne. Da würde ich auch sehr gerne mit Tennis anfangen. Das hast du schon angeschnitten. Ich habe Leistungssport gemacht und habe zwar Tennis gespielt. Und nachdem mein Abi habe ich mich entschieden, in den USA zu studieren, habe durch das Tennis ein voll finanziertes Stipendium auch bekommen und bin an die Westküste Amerikas gegangen und habe dort meinen Bachelor und mein MBA auch direkt mitgemacht und bin nach dem Studium in San Francisco gelandet. Ich habe in der Nähe studiert, also war es nicht weit von dort. Und somit bin ich auch mehr oder weniger reingerutscht in die Tech-Branche, da San Francisco, wie wir alle wissen, Silicon Valley ist direkt in der Nähe und da dreht es sich nur um Tech. Und meine Karriere habe ich angefangen, eine Tech-PR-Agentur, die damals PR für Facebook, für Yahoo, für viele VCs auch gemacht hat. Und so bin ich mehr oder weniger reingerutscht. Da durch diesen Job habe ich dann jemanden von Twitter kennengelernt und das war in 2010 und zu dem Zeitpunkt waren auch nur 3 Personen, die in dem Kommunikationsteam von Twitter gearbeitet haben. Und nach einem kurzen Kaffeegespräch habe ich ein Jobangebot bekommen und konnte von San Francisco aus die globalen Medien dort auch leiten und haben unter anderem auch viele Interviews auch durchgeführt für den deutschen Markt. Es war eine ganz besondere Situation. Zu dem damaligen Zeitpunkt haben nur 200 Mitarbeiter für Twitter auch gearbeitet. Wir hatten das Büro in San Francisco und nur noch eins in Japan, in Tokio. Und ich habe von Pika auf gelernt, was es eigentlich bedeutet, für so ein Unternehmen zu arbeiten und vor allem auch mit den Gründern zusammenzuarbeiten. Eine Person, mit der ich auch eng zusammengearbeitet habe, war Biz, der damals auch in meinem Team gearbeitet hat. Es war eine ganz tolle Erfahrung und ich nehme mir ein bisschen Zeit, um darüber zu sprechen, was ich an Twitter toll finde, da ich da, glaube ich, später nochmal drauf gerne zurückkommen möchte. Und es ist auch, warum ich wieder zu Twitter zurückgegangen bin. Das sind nämlich die Menschen und die Unternehmenskultur, die es besonders machen. Menschen, die bei Twitter arbeiten, setzen sich ein für gesellschaftliches Wohl. Ihnen ist es wichtig, auch Gutes zu tun. Und das hat mir imponiert und das wurde auch so damals in San Francisco gelebt. Meine Geschichte mit Twitter, meine Reise ist ein bisschen länger und jetzt, wir haben nicht so viel Zeit heute, deswegen werde ich das ein bisschen Tempo zulegen. Und ich bin danach nach Dublin gegangen, um die EMEA-Zentrale für Twitter aufzumachen. Das heißt, wir sind dann von 0 auf 200 Personen gestiegen, bin dann aber von dort nach London gegangen, um auf dem UK-Markt zu arbeiten, habe dort also im Vertrieb angefangen zu arbeiten und habe den Markt mit aufgebaut, um dann wieder auf andere Märkte zu arbeiten, in denen wir noch keine Präsenz hatten. Und dazu hat auch Deutschland gehört. Das heißt, von London aus habe ich angefangen, das Werbegeschäft für Twitter in Deutschland aufzubauen, bin dann 2015 wieder zurückgezogen nach 10 Jahren im Ausland und habe hier weitergemacht, bis ich dann ein Angebot von Snapchat bekommen habe, das Gleiche für Snapchat mehr oder weniger zu machen. Die Branche ist auch klein, also sie haben jemanden gesucht, der oder die das Büro aufbaut. Und somit habe ich bei Snapchat angefangen, habe das Werbegeschäft aufgebaut, bis ich dann wieder das Angebot erhalten habe, als Country Director bei Twitter in Deutschland wieder einzusteigen. Und so bin ich wieder seit 2018 im Unternehmen und leite das Team und bin sehr froh drüber.
Also es klingt wahnsinnig spannend und schon finde ich auch wahnsinnig viel, was du in so kurzer Zeit gemacht hast. Und am Ende auch, wie wir jetzt ja auch sagen können, ist auch wieder alles übers Netzwerken, also die richtigen Leute zum richtigen Zeitpunkt kennenlernen. Jetzt glaube ich, kennen zumindest nicht alle. Also ich glaube, Twitter sagt jedem was, aber Twitter Deutschland, vielleicht auch im Unterschied zur Mutter in den USA nicht. Kannst du uns noch mal kurz so ein bisschen erzählen, was Twitter Deutschland ist, so ein paar Facts and Figures und was euer Geschäftsmodell ist?
Sehr gerne. Ich würde gerne grundsätzlich über Twitter sprechen wollen. Ich bin mir nicht sicher, wie viel Erfahrung die Zuschauer mitbringen. Twitter, wir sagen, es ist ein Platz, ein öffentlicher Platz, digitaler Platz, an den Menschen zusammenkommen, um sich auszutauschen darüber, was gerade auf der Welt passiert, was gerade die Menschen bewegt, um selber auch Bewegung zu starten. Und das ist das, was Twitter besonders macht. Es ist öffentlich. Das heißt, man hat dort die Möglichkeit, sich mit Menschen zu verbinden, die gleichen Interessen vertreten oder vielleicht die einen inspirieren. Das müssen ja nicht unbedingt Menschen sein, die man kennt. Das können Idole sein. Also aus meinem persönlichen Bereich sind das viele Sportler und viele Tennisspieler, denen ich auch folge, sowie viele Experten in meiner Branche. Und das Besondere an Twitter und auch in Deutschland ist auf der einen Seite die Vielfalt. Das heißt, wir finden Wissenschaftler, Herr Drosten ist beispielsweise auch auf Twitter und kommuniziert fleißig. Man findet auch Sportler, wie ich vorhin auch erwähnt habe, denen ich auch sehr gerne folge, Musiker, viele aus dem Entertainment-Bereich, also Mütter, die jetzt vor allem jetzt in der Situation sich austauschen mit Tipps und Tricks, wie geht man mit Homeoffice und Kindern um. Also wirklich, es ist sehr, sehr breit gefächert. Man findet alles, wofür man sich selber auch interessiert. Das Besondere an den Twitter-Nutzern auch in Deutschland ist, dass sie auch gerne auch Bewegung starten. Das heißt, das, was vielleicht im virtuellen Welt passiert, schwappt sogar auch in Reale über. Und viele Bewegungen, auch jetzt vielleicht gerade zur Corona-Krise auch und warum der Titel Stay the Fuck Home. Viele haben sich jedenfalls gewundert, aber das ist auch etwas, was ein Hashtag da auf Twitter dann Anfang März gelauncht ist, wo die Nutzer, die Community sich eingesetzt hat und gesagt hat, alle, die nicht unbedingt ins Büro gehen müssen, bleibt zu Hause, stellt sicher, dass Infektionsketten gebrochen werden und tue etwas für die Gemeinschaft. Das ist vielleicht an sich Twitter, was es ist. Also ein Echtzeit öffentliches Kommunikationstool, das man nutzen kann. Geschäftsmodell ist auch interessant, nämlich wir machen fast das ganze Geld mit Werbeeinnahmen. Das bedeutet auch, wir arbeiten mit Unternehmen zusammen und beraten sie, wie sie ihre Marketing auf Twitter verlängern können. Und dazu gehören verschiedene Tools, wie zum Beispiel Promoted Accounts, also Möglichkeiten sicherzustellen, dass man Anzahl der Follower von dem eigenen Account steigert. Promoted Tweets ist eine Sicherstellung von Reichweite von den organischen Tweets, die man absetzt, sowie Promoted Trends, also Sicherstellung, dass man im Weltgeschehen auch einen Platz einnimmt, indem man in den Trends ganz oben erscheint. Wir vielleicht kurz zu den Zahlen und weswegen ich nicht ganz auf die deutschen Zahlen eingehen kann, obwohl eins verrate ich, wir wachsen gerade um 100%, also was das Year-on-Year-Umsatzwachstum angeht. So gesehen sind wir sehr glücklich damit. Wir sind aber ein börsennotiertes Unternehmen, deswegen darf ich die Zahlen auch teilen, die mit unseren Investoren in unser Earnings Call geteilt werden. Und die letzten Zahlen sind vom Quartal 4, also vom Dezember, die wir dort oder Januar, die wir geteilt haben. Und das war auch das erste Quartal, wo wir die Milliardenmarke geknackt haben. Also in 3 Monaten haben wir über 1 Milliarde Dollar Umsatz gemacht. Und es sieht auch momentan auch in Deutschland auch sehr gut für uns aus. Und als Deutschland tragen wir auch dazu bei, dass wir diese Umsätze und Gewinne erzielen können.
Super, vielen, vielen Dank für die spannenden Einblicke da auch. Und du hast es ja eben auch schon selbst angedeutet, die aktuelle Corona-Krise beschäftigt uns alle. Und mit Blick auf die Situation, wie hat sich denn deine Aufgabe auch als Führungskraft und eure Zusammenarbeit im Team durch die Corona-Krise verändert?
Ich habe vorhin auch ein bisschen was über gesellschaftliches Wohl gesagt, dass es auch vielen Mitarbeitern wirklich wichtig ist, was Gutes zu tun. Und diese Werte leben wir auch nach innen. Das heißt, auch die Mitarbeiter sind uns natürlich extrem wichtig und ihre Gesundheit steht in erster Stelle. Aber im Hinblick auf Corona hat sich die Priorität da auch verändert. Das heißt, es ist ganz, ganz nach oben gerutscht. Bedeutet, wir waren auch das erste oder einer der ersten Unternehmen, vor allem im Tech-Bereich, die gesagt haben, bleibt bitte zu Hause, arbeitet von zu Hause, weil wir nicht alle ins Büro gehen müssen. Bei uns reicht schon der Laptop und Telefon und wir können unseren Job ausüben. Und das war schon Anfang März. Und seit Anfang März sind wir alle im Homeoffice. Inzwischen habe ich schon aufgehört zu zählen, wie viele Wochen ich schon hier von meinem Küchentisch aus arbeite, haben aber aus da gut zurechtgefunden, aus verschiedenen Gründen. Wir sind ein digitales Unternehmen. Wir haben schon zum Beispiel digitale Kanäle gehabt, schon vorher, um dann als Team zusammenzukommen, zu kommunizieren. Wir persönlich nutzen Slack. Wir hatten auch VC-Angebote, also über Google Hangouts sind wir auch zusammengekommen. Also wir haben, was die Infrastruktur angeht, waren wir schon ganz gut aufgestellt, auch Zugang zu VPN, was für uns ganz normal ist, ist gegebenenfalls nicht für alle Unternehmen so. Auch da war jeder von Tag 1 schon ausgerüstet und konnte an dem Geschehen teilnehmen. Was als Führungskraft aber eine Herausforderung herstellt, ist, definitiv diesen Spirit und diese Kultur weiterzuleben und sicherzustellen, dass die Mitarbeiter motiviert sind, sicherzustellen, dass sie auch alles haben, was sie brauchen, weil es ist eine sehr herausfordernde Situation, die wir jetzt gerade haben. Das ist nicht nur einfach, wir arbeiten von zu Hause, sondern wir leben in einer Pandemie und das macht das von zu Hause arbeiten auch viel schwieriger. Und auch, wir haben auch Mitarbeiter hier in Deutschland, auch die Kinder haben oder die alleinstehend sind mit Kindern. Das erschwert das Ganze und da braucht man einfach als Führungskraft auch Empathie. Auf der anderen Seite muss man auch sicherstellen, dass alles vom Unternehmen aus gemacht wird, um das Leben den Mitarbeitern leichter zu machen. Vielleicht noch ganz zurück zu dem Punkt zur Kommunikation und wie vielleicht kann ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wie wir es schaffen, dass das Team weiterhin produktiv ist, dass man vielleicht auch nochmal ein Lächeln aufs Gesicht zaubern in dieser schwierigen Zeit. Wir lassen uns einfach Raum für diese Gespräche, die normalerweise an der Kaffeemaschine stattfinden würden. Und was bedeutet das? Wir haben einen Slack-Kanal und das nennen wir einfach Social Chat. Und da posten wir ganz viele lustige GIFs. Und ob es Guten Morgen ist oder einfach irgendjemand, der irgendwas Lustiges gesehen hatte, da reinpostet. Oder es kann auch ein Rezept sein, dass jemand gerade irgendwie am Wochenende einen Kuchen gebacken hat und das mit allen teilt. Da musste ich auch mit meinem Käsekuchen neulich angeben. Das ist die Art und Weise, wie wir einfach noch auf eine menschliche Art und Weise in Verbindung bleiben und einfach connecten als Team und als Team zusammenkommen. Darüber hinaus haben wir auch virtuelle Coffee Calls, also wir haben Videokonferenzen, letztendlich das, was wir jetzt gerade machen und blocken uns das 2-mal in der Woche, einfach diese Zeit, um von mir aus nebeneinander her auch zu arbeiten oder einfach auch uns aber das Wetter zu auszutauschen oder über Maskenpflicht zu sprechen, was immer gerade die Menschen jetzt bewegt. Auch viele Kinder haben wir kennengelernt und was wir auch immer eingeführt haben. Und das muss ich auch betonen, das ist alles freiwillig. Also man kann teilnehmen, man muss nicht teilnehmen, man kann GIF posten, man kann sich aber total zurückziehen. Das ist noch meine andere Beobachtung, ist, jeder geht mit der Krise anders um. Die Situation von jedem Einzelnen ist auch ganz anders. Dementsprechend, jeder tut genau das, was die Person auch braucht. Und was wir jetzt machen, was uns auch sehr viel Spaß bereitet und vielleicht, Patricia, kennst du auch noch MTV Cribs? Das war eine Show auf MTV. Da haben die Stars damals gezeigt, ihre Villen, wie sie leben und haben sozusagen diese Einblicke verschafft. Und wir als Team machen ja das auch, also jeden Freitag, also auch da wieder freiwillig, jeder, der möchte, nimmt einfach das ganze Team mit und zeigt ein bisschen was von sich auch. Und wir machen uns natürlich auch großen Spaß draus und versuchen das so weit, wie es geht, auch lustig zu gestalten. Das sind diese paar Sachen, diese paar Mechanismen, die wir nutzen, die auch für uns ganz gut funktionieren.
Super. Ich glaube, da werde ich auf jeden Fall auch noch ein bisschen was mit in meinen Arbeitsalltag übernehmen. Da finde ich, waren ein paar sehr gute Inspirationen dabei. Und ich glaube, Spaß ist das, was wir im Moment auf jeden Fall auch alle brauchen, zusätzlich zu den herausfordernden Arbeitsbedingungen. Was ich aber auf jeden Fall auch rausgehört habe, ist, dass du in dieser Zeit, auch wo jetzt ja die Digitalisierung so extrem vorangetrieben wurde, dass das ja auch durchaus sehr, sehr viele Chancen auch für den Standort Deutschland und für die Unternehmen in Summe irgendwie eröffnet. Und das heißt, wo siehst du sozusagen Chancen in der Post-Corona-Zeit, sprich, wie verändert die aktuelle Situation unseren Berufsalltag eigentlich nachhaltig positiv?
Was wir bei Twitter vor allem sehen, ist, dass die Menschen jetzt auch zu Twitter, verstärkt zu Twitter gehen. Also über 23% Nutzerwachstum haben wir seit der Corona-Krise auch gesehen. Bedeutet, dass die Menschen auf der einen Seite nach Informationen suchen, die wir auch zur Verfügung stellen, auch in Zusammenarbeit mit Behörden, um sicherzustellen, dass die Informationen aus verlässlichen Quellen auch dort auffindbar werden. Auf der anderen Seite haben wir ganz, ganz viele positive Beispiele auch in Deutschland gesehen, wie beispielsweise Mütter zusammenkommen und teilen, wie Work from Home oder Homeschooling am besten funktioniert. Wir haben auch diese Aufrufe zum Beispiel zu Hause bleiben gesehen oder Nachbarschaftschallenge wäre ein weiteres Beispiel. Twitter-Nutzer sind zusammengekommen und haben weitere Nutzer dazu aufzurufen, einen Zettel aufzuhängen, vielleicht im Treppenhaus und sich für die älteren Menschen stark zu machen, indem man zum Beispiel einkaufen geht. Und da sehe ich eine sehr, sehr große Chance, dass man als Gemeinschaft wirklich zusammenkommt, dass man auch sich für die positiven Dinge einsetzt und somit auch Sachen umsetzt. Was das Wirtschaftliche angeht, also was bedeutet das für Twitter Deutschland, wie können wir gestärkt aus der Krise gehen? Was wir gerade jetzt versuchen, ist, unsere Kunden zu beraten. Was bedeutet jetzt Kommunikation in dieser Zeit? Wie können sie ihre Kommunikation anpassen? Und wir stehen da einfach zur Seite und helfen, soweit wir können. Natürlich, das gesteigertes Volumen an Nutzer auf der Plattform führt auch dazu, dass wir durch unsere Werbeprodukte auch mehr Leute erreichen können und im Rückschluss natürlich auch größere Werbebudgets beziehungsweise mehr Volumen einfach durchlaufen können, was sich positiv auswirkt auf unsere Bottomline.
Sehr spannend. Und du hast es ja auch eigentlich jetzt schon mir quasi die perfekte Vorlage gegeben mit sozusagen auch dem Thema, dass Nutzer im Moment nach vertrauenswürdigen Informationsquellen suchen. Wir haben, also ich kann aus eigener Erfahrung berichten, dass seit Covid-19 unsere Nutzungszahlen bei den Medien der Spiegelgruppe extrem angestiegen sind. Also das heißt, die Hypothese und das Bedürfnis der Nutzer nach vertrauenswürdigen Informationsquellen scheint im Moment besonders hoch zu sein. Wie hat sich deiner Beobachtung nach die Rolle der Medien und auch der Mediennutzung, vielleicht dann auch im Speziellen bei Twitter, in der Corona-Krise verändert?
Das beobachten wir genauso. Also Zuwachs von Nutzer ist auch bei uns definitiv gegeben, über 23% mehr Nutzer auf der Plattform. Und was wir auch sehen, dass die Menschen nach Informationen suchen. da haben wir auch Maßnahmen ins Leben gerufen, um sicherzustellen, dass die richtigen Informationen die Nutzer erreichen. Und das auf der einen Seite, wenn man auf Twitter geht und nach Corona sucht oder nach Hashtags, die mit Corona zu tun haben, wird man weitergeleitet auf eine Seite mit den Ergebnissen, die zu den offiziellen Behörden oder Gesundheitsministerien weiterleiten. Oder ob es BZGA ist, das RKI, dass da arbeiten wir eng mit den Ministerien und mit der Regierung zusammen, um sicherzustellen, dass die richtigen Informationen aus vertrauenswürdiger Quellen auch die Nutzer erreichen. Das heißt, unser Ansatz ist Sicherstellung, dass die Reichweite gegeben ist. Auf der anderen Seite, alle Twitter-Nutzer, die sich jetzt einloggen, haben die Möglichkeit, direkt oben auf einen Banner zu gehen und werden dann weitergeführt auf die Seite, die auch da wieder in Zusammenarbeit mit Ministerien und Gesundheitsbehörden erstellt wurde, wo ihre Tweets direkt einfließen. Das heißt, da ist sichergestellt, dass die Informationen, die die Menschen lesen, auch so geprüft werden. Vielleicht auch noch etwas Wichtiges in diesem Zusammenhang auch. Wir haben unsere Richtlinien auch angepasst, was Corona-Informationen angehen. Das heißt, auch da geben wir Ministerien und Behörden, Gesundheitsinstitutionen die Möglichkeit, direkt Sachen an uns zu melden und arbeiten auch mit Fact-Checking-Informationen zusammen, um da entgegenzuwirken.
Also das heißt, du hast jetzt ja selber auch schon das Thema Fake News angesprochen. Das ist ja was, was auf jeden Fall auch ein großes Thema im Zusammenhang von Medien oder Informationen, nicht nur mit der Corona-Krise, sondern allgemein auch in den irgendwie letzten Jahren verstärkt zugenommen hat. Und jetzt hast du so ein paar Beispiele genannt. Aber wie ist euer genereller Umgang mit Fake News sozusagen und was tut ihr dagegen?
Zu Corona haben wir die ganz speziellen Maßnahmen ins Leben gerufen, die ich gerade erwähnt habe. Aber grundsätzlich haben wir Regeln und Richtlinien, nach denen wir auch ganz strikt agieren. Das heißt, alles, was gegen unsere Regeln und Richtlinien und natürlich das deutsche Gesetz verstößt, wird von der Plattform entfernt, ob das der Tweet ist oder der Account. Zusätzlich sind wir eine öffentliche Plattform und was wir sehen, sind über 8000 Tweets in jeder Sekunde, die abgesetzt werden und was stattfindet auf Twitter und also auch wirklich auch, das ist der Punkt, der uns unterscheidet von den geschlossenen Plattformen, ist der Fakt, dass auch Gegenrede stattfindet. Also auf der einen Seite haben wir Fact-Checking-Organisationen, mit denen wir zusammenarbeiten, die dann auch diese Informationen rausnehmen, an uns melden und dementsprechend auch die Fakten richtig darstellen. Aber auf der anderen Seite haben wir eine ganze Community, also ganze Menschen, die direkt das korrigieren und einfach durch den Fluss- und Echtzeit-Aspekt von Twitter wirkt sich das auch positiv dagegen aus.
Und also ich finde, Fake News sind ja auch immer sind jetzt klar auch ein negatives Beispiel, wie eben speziell Social Media auch missbraucht werden kann. Es gibt ja aber auch sehr, sehr viele Positivbeispiele, wie jetzt gerade auch Unternehmen oder Manager, Social Media oder Twitter, beziehungsweise Twitter auch in der Krisenzeit als Kommunikationsinstrument irgendwie sehr, sehr sinnvoll auch nutzen können. Hast du für uns irgendwie Beispiele, Best Practices, wo du sagst, da nutzen das Unternehmen richtig gut und kannst das quasi so als Tool unseren Zuschauern auch mit an die Hand geben, zu sagen, so können sie das auch richtig gut nutzen und jetzt Twitter sozusagen als Chance begreifen, um darüber mit den Nutzern noch stärker in Interaktion zu treten?
Gerne. Also als Chance auf jeden Fall. Also vor allem in der Krise suchen die Menschen auch Führung. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das heißt, als Führungskraft kann man diese Chance gerade total ergreifen. Ganz wichtig ist, was man als erstes machen sollte. Also deswegen auch, jeder muss erstmal checken, wie weit ist man mit Twitter vertraut und wie weit fühlt man jetzt sich gerade sicher in der Zeit auch direkt was zu Corona zu sagen. Was wir aber empfehlen, den Führungskräften ist wirklich von Experten zu lernen und auch sich aber in Erfahrung zu bringen, was gerade die Experten auch sagen. Auch gerne Tweets retweeten und vielleicht verlinken, ob es Webinare sind zum Work from Home und wie führt man gerade Teams in der schwierigen Situation. Auf der anderen Seite würden wir auch empfehlen, dass man auch die eigenen Mitarbeiter mit in die Kommunikation einnimmt und vielleicht das, was sie machen, auch wertschätzt und das auf der Plattform. Und da hat man die Möglichkeit, auch diese Verbindung zu schaffen, die man gegebenenfalls so analog nicht schaffen kann, vor allem für die größeren Unternehmen. Zusätzlich ist, was die was die Nutzer sehr gerne sehen, ist, dass die Führungskräfte selber auch aktiv werden, beziehungsweise transparent damit umgehen, was das Unternehmen gerade tut, ob das gerade irgendwie Spenden sind, die gerade gemacht werden, oder ob das Technologien, die zur Verfügung gestellt werden im Kampf gegen Corona. Das wäre auch einmal eine Empfehlung, dass man das wirklich auch transparent widerspiegelt. Auch Empathie ist natürlich auch gefragt in dieser Zeit als Führungskraft. Und das andere, was ich auch erwähnen möchte, ist, auch Nutzer suchen nach Möglichkeiten, wie sie selber auch aktiv werden können. Und da kann man sie darauf hinweisen, wie man beispielsweise in der eigenen Community was helfen kann oder wenn man selber Geld spendet, wo die Mitarbeiter auch oder die generell Twitter-Nutzer auch Geld spenden können. Also es gibt da wirklich viele Möglichkeiten, da aktiv zu werden. Ich würde vielleicht noch einen Satz erwähnen, auch mit, wenn man selber ein Experte ist in der Branche und auch selber ein Thought Leader ist und eine Meinung dazu hat, wie es jetzt weitergeht nach der Krise oder Best Practices hat, wie man agieren sollte, sollte man durchaus diese Möglichkeit auf Twitter nutzen, das mit allen zu teilen. Das sind so ein paar Punkte, die ich jetzt gerade angeschnitten habe, was man als Führungskraft machen kann. Ein sehr gutes Beispiel ist, dass die Krise irgendwo eine Chance bietet, beziehungsweise als Führungskraft oder CEO einer Firma man auch die Möglichkeit hat, eigene Richtlinien zu verändern, um sicherzustellen, dass man dem nachkommt, was vielleicht auch der Nutzer oder der Konsument des Produkts sich auch wünscht. Und Airbnb ist ein gutes Beispiel. Der CEO von Airbnb hat auch auf Twitter kommuniziert und sichergestellt, dass alle, die ihre Reisen schon gebucht haben, trotz der Stornierungsrichtlinien das ganze Geld auch wieder zurückbekommen. Auch das ist ein tolles Tool und Twitter bietet die Möglichkeit, wirklich diese Reichweite zu bekommen und wirklich alle dann damit zu erreichen. Vielleicht zu Marken noch ein Satz dazu, weil wir Studien auch gemacht haben und wir haben herausgefunden, dass 90% unserer Nutzer wollen gerade von Marken hören. Was sie aber sagen, ist, dass die Unternehmen durchaus an der Tonalität arbeiten müssen. Und mein Ratschlag wäre, sich daran zu halten oder sich daran zu versetzen in die Lage der Nutzer und der Konsumenten, um sich zu überlegen, was möchte ich kommunizieren und was möchte der Konsument? Auf der einen Seite von Marken wollen sie auch Customer Support auch bekommen. Das heißt, auch wenn wir bei der Reisebranche auch bleiben, wenn ich einen Flug von der Lufthansa schon gebucht habe für beispielsweise Juni, möchte ich auch auf Social Media die Möglichkeit haben, weiterhin meinen Customer Support in Verbindung treten zu können und direkt auch eine Antwort zu bekommen. Das heißt, das wäre eine sehr, sehr große Empfehlung, wirklich aktiv zu sein, in Dialog zu treten und wirklich da mit dem Konsumenten zu kommunizieren. Mensch suchen auch akkurate und verlässliche Informationen. Und auch da als Unternehmen, alles, was man transparent kommunizieren kann, als Marke, kann man durchaus nutzen. Ein Beispiel wäre, wenn man als Telekommunikationsanbieter gerade verstärktes Datenvolumen umsonst anbietet, wie die Telekom das zum Beispiel macht. Wenn man das kommuniziert, ist natürlich sehr hilfreich für die Nutzer in dem Moment, die dann beispielsweise von zu Hause arbeiten oder sehr viel unterwegs sind und einfach höheres Datenvolumen auch brauchen. Und last but not least, die Nutzer kommen auf Twitter, auch um ein bisschen Ablenkung zu bekommen. Das heißt, sie wollen auch mal was anderes sehen. Also wenn da man als Marke auch den richtigen Ton trifft, kann man durchaus jetzt auch der Gewinner der Krise sein. Das wären so zusammengefasst, also ganz viele Punkte, aber letztendlich, meine größte Empfehlung ist einfach Twitter, sich anmelden, Gefühl dafür zu bekommen und auch viel konsumieren. Das ist das, wie ich auch am liebsten Twitter nutze.
Das heißt, ich fasse jetzt mal so ein bisschen zusammen, vor allem, also kann man es auch gut als Marketing-Trendbarometer-Tool nutzen, als Servicekanal für seine Follower oder für die Community und genauso gut eben auch als zur Interaktion aufrufen, einfach als Kommunikationstool für die breite Masse sozusagen das auch zu nutzen. Und jetzt habe ich ja vorneweg auch ein bisschen bei dir auf dem Twitter-Kanal rumgestöbert oder angeschaut, was du da so. Hast du denn für dich persönlich eine berufliche Kommunikationsstrategie?
Ich nutze meinen Account beruflich sowie privat. Also ich habe auch ganz viele Freunde, mit denen ich über Twitter kommuniziere, auch Mitarbeiter. Das mache ich auch sehr gerne und ich verbinde mich auch mit Leuten mit die gleichen Interessen haben. Also das ist das Besondere auch an Twitter und so nutze ich das auch. Meine Strategie ist es, sich auch auf Twitter zu vernetzen. Und das habe ich auch schon erlebt, dass ich wirklich auch Kontakte hergestellt habe in der realen Welt über Twitter. Und das ist das, was spannend ist. Was bedeutet das? Ich folge Menschen, die mich interessieren. Ich folge Menschen, die ich auch gerne vielleicht auch privat im normalen analogen Leben treffen möchte. Ich retweete gerne Content, den ich interessant finde. Das ist meine Art und Weise, mich zu vernetzen, auch so eine Community zu schaffen. Natürlich gehört es auch zu meiner Aufgabe, auch Sichtbarkeit zu schaffen für das, was wir tun als Unternehmen und auch wieder mit meinen Mitarbeitern zu kommunizieren. Das ist, würde ich sagen, meine Kommunikationsstrategie und natürlich auch Sichtbarkeit schaffen auch für solche Sachen, die wir jetzt gerade zum Beispiel tun, wie Webinars und Ähnliches und die ganzen Möglichkeiten, die Twitter auch bietet.
Jetzt habe ich vorhinweg ja auch noch ein bisschen auf eurer Webseite gestöbert und was ich sehr interessant fand, was mir persönlich nicht bewusst war, eure Mission lautet, unsere Mission ist es, einen positiven globalen Wandel voranzutreiben, indem wir respektvolle Unterhaltungen fördern und tiefere menschliche Verbindungen schaffen. Da habe ich mich natürlich sofort gefragt, wie schafft man denn mit Social Media trotz räumlicher Distanz emotionale Nähe?
Das geht ziemlich gut und funktioniert eigentlich sehr gut gerade in dieser Zeit. Ich kann ein paar Beispiele nennen, beispielsweise der Pianist Igor Levit, der um 19 Uhr immer ein digitales Konzert gibt, was man ab 19 Uhr auch direkt live auf Twitter mitverfolgen kann. Das finde ich besonders, dass er seine Kunst auch zur Verfügung stellt, aus seinem Wohnzimmer auch spielt und das schafft auch Nähe. Zusätzlich auch danken die Menschen auf Twitter digital den Personal aus dem Gesundheitswesen. Das heißt, dort wird applaudiert und sichergestellt, auch dass die Menschen, wenn sie nach Hause kommen und sich wirklich in Krankenhäusern einsetzen, dass diese das auch sehen, diese Wertschätzung ihnen einfach entgegengespielt wird. Auch wir sehen auch in Deutschland ein Fußballbeispiel, kann ich auch gerne nennen, Fortuna Düsseldorf und 1. FC Köln sollten gegeneinander spielen. Das findet natürlich nicht statt. Aber die beiden Unternehmen oder Social Media Teams sowie die Fans haben das Spiel virtuell stattfinden lassen. Also sie haben einfach so getan, als würde das Spiel stattfinden und alle haben kommentiert und hatten Spaß und sind als Gemeinschaft, als eine Gemeinde auch zusammengekommen auf Twitter. Und das sind die paar Beispiele, die ich besonders finde. Auch Nachbarschaftschallenge unter dem Hashtag kann man auch sehen, was ich am Anfang des Gesprächs erwähnt habe, wie die Menschen auch wirklich in sich einsetzen in der Community oder auch dazu aufrufen, beispielsweise die kleinen Buchhandlungen zu unterstützen, weil viele Buchmessen abgesagt werden und dort auch zum Beispiel Listen zusammenstellen von kleinen Shops, die diese verkaufen. Das ist meiner Meinung nach auch ein tolles Beispiel, wie wir jetzt als Gesellschaft zusammenkommen in dieser sehr schwierigen Zeit.
Dann würde ich ganz gerne auf jeden Fall auch mit den Fragen sozusagen unserer Zuschauer loslegen. Und die erste, die ich auch ganz spannend finde, ich glaube, wir haben es an der einen oder anderen Stelle schon rausgehört, aber es finde ich auch nochmal eine gute Zusammenfassung dann. Was macht Twitter eigentlich so besonders oder was ist der Unterschied zwischen Twitter zu anderen Social-Media-Plattformen? Worin genau unterscheidet ihr euch da?
Wir unterscheiden uns vor allem darin, dass wir öffentlich sind. Bedeutet das, dass jeder Zugang hat. Man muss nicht die Person kennen, man muss sich nicht mit der Person verbinden, wie das in geschlossenen Plattformen ist, wie zum Beispiel, um ein Beispiel zu nennen, WhatsApp oder Facebook oder auch Snapchat, sondern man hat die Möglichkeit, direkt diesen Zugang zu bekommen. Und das kann wirklich jemand aus dem öffentlichen Leben sein. Es kann aber grundsätzlich jemand sein, über den man findet, über Content, über spezifische Hashtags. Und dieser auch Echtzeitaspekt, also auf Twitter spiegelt sich das wieder, was gerade auf der Welt passiert. Das ist auch ganz, was Twitter ganz besonders macht und auch anders wirkt oder anders ist als auf anderen Plattformen. Also dass diese Kombination von den beiden ist das, was uns absetzt.
Da passt eigentlich ganz gut auch sozusagen die nächste Frage dazu, nämlich du hast ja gesagt, Twitter ist am Ende ein öffentliches Medium und unterscheidet sich daraus vor allem. Jemand hat aber auch geschrieben, dass sozusagen Twitter eher ein Medium für eine Nischenzielgruppe ist, also Politiker, Journalisten, Welchen Beitrag leistet aus deiner Sicht Twitter eher zu einer B2C-Kommunikation oder würdest du dem widersprechen?
Ich würde dem sogar widersprechen, da wir ganz viele Menschen auf Twitter finden, die nicht in der Politik oder im Journalismus arbeiten. Natürlich, die Menschen, die den Beruf ausüben, sind sichtbar auf der Plattform. Bedeutet, sie haben wahrscheinlich eine hohe Reichweite, sie setzen ganz viele Tweets ab. Aber wir haben ganz viele Nutzer auch, die auf der einen Seite konsumieren, also auf die Plattform kommen, sich einloggen und somit auch für Werbekunden erreichbar sind, um genau da einzutauchen und diese Informationen zu erhalten. Auf der anderen Seite haben wir auch sehr, sehr starke Gaming-Community. Unsere Diskussionen zum Gaming-Themen sind jetzt auch in letzter Zeit um über 70% gestiegen. Animal Crossing, also für alle Gaming-Fans, also ich musste gestehen, ich wusste nicht, was es ist, aber es ist ein Nintendo-Spiel, ist durch die Decke auch gegangen. Auch viele andere Gespräche finden das statt. Also es gibt viele Nischen, die man dort findet, aber natürlich ein Top-Thema, was, glaube ich, auch nicht verwunderlich auf Twitter ist, auch Entertainment. Das heißt, Menschen, die auf Twitter zugreifen, unsere Nutzer interessieren sich für Entertainment, Musik, Sport. Also da findet man wirklich die ganze Palette wieder und nicht nur die Journalisten und Politiker. Für die es natürlich aber auch ein tolles Tool ist und es gehört auch dazu. Auch Pressekonferenzen beispielsweise werden gerne auf Twitter geteilt, weil man einfach diese Reichweite hat und wieder vielleicht zur ersten Frage zurückgeht, einfach diese Öffentlichkeit direkt erreichen kann und auch direkt nahbar ist. Das ist noch ein ganz wichtiger Punkt, auch vielleicht auch als Marke, dass man die Möglichkeit hat, wirklich im Dialog zu treten. Und als Manager habe ich die Möglichkeit, mich nahbar zu zeigen, als Mensch zu zeigen und diese Verbindung aufzubauen, wie auf keiner anderen Plattform.
Wir haben auch noch sozusagen in dem, man merkt auch, finde ich, wir haben viele Fragen bekommen und ich sortiere da jetzt quasi parallel so ein bisschen durch. Was ich aber auch noch, und das sozusagen, was ich noch ganz spannend finde, sind auch sehr Hands-on-Fragen. Beispielsweise, das geht für mich so ein bisschen, würde ich zusammenfassen, nämlich wie vergrößert man als Privatperson seine Followerschaft auf Twitter? Und wenn man bisher wenig Berührung hatte mit Twitter, wie macht man sich am besten vertraut damit?
Sehr gute Frage. Ich würde mit dem zweiten anfangen. Einfach einen Anmelden, Account anlegen und da wird man beim Onboarding auch schon durchgeführt. Das heißt, dort wird man nach Interessen gefragt oder man die Möglichkeit direkt nach Accounts suchen, die einen interessieren. Das heißt, da würde ich mich selber nach eigenen Interessen richten und einfach interessante Accounts folgen oder auch, es kann auch Marken-Accounts sein, es können Institutionen sein. Wie gesagt, in der jetzigen Phase, vielleicht will man von Drosten direkt selbst die Informationen erhalten und das in Echtzeit. Man hat die Möglichkeit, da, wie gesagt, auch durchzustöbern und einfach so seine eigene Timeline auch dadurch zu erstellen. Das wäre mein erster Tipp. Also anmelden, Onboarding durchgehen, eine Timeline erstellen, einfach ein Gefühl dafür zu bekommen. Das heißt, erstmal die ersten 1, 2, 3 Tage einfach nur mitlesen und schauen, worüber wird gesprochen. Auch die Trends, die auf der rechten Seite, auf der Desktop-Version beziehungsweise auf dem zweiten Reiter, auf dem Mobiltelefon auch erscheinen, spiegeln das wieder, was gerade die Menschen bewegt. Das heißt, dort kann man Hashtags, man kann Stichwörter finden aus Deutschland oder weltweit, die gerade zu vielen Diskussionen auch führen. Da kann man sich durchklicken und kann so gesehen sehen, was gerade los ist. Das wäre meine Empfehlung. Und am nächsten Schritt geht es ja darum, dass man vielleicht auch selber kommuniziert und selber eine Followerschaft auch vergrößert. Und das war die erste Frage, die gestellt wurde. Wie macht man das? Das macht man vor allem über Content. Das heißt, das regelmäßige Absetzen von Tweets und führt dazu, dass man sich dadurch einen interessanten Account, interessanten Profil erstellt. Ich würde da auch empfehlen, die Sichtbarkeit zu steigern und das kann man tun, zum Beispiel mit Hashtags und wenn man auf relevanten Events auch eingeht. Wenn zum Beispiel heute gerade etwas trendet und das kann etwas sein, was gerade vielleicht im Fernsehen läuft, also beispielsweise Anne Will, trendet eigentlich immer. Wenn man auf Anne Will geht, beziehungsweise einen Tweet absetzt mit dem Hashtag, können alle anderen Nutzer, die einen nicht sofort folgen, auch diesen Tweet sehen. Da hat man die Möglichkeit, direkt auch die Person zu folgen und über diesen Content, über diese Relevanz steigert man auch seine Nutzerzahl. Man muss ein bisschen Geduld mitbringen, wenn man das organisch machen möchte, aber es ist das, die Zahl kann man relativ leicht ankurbeln. Ein paar Pro-Tipps von meiner Seite, auch wenn man Meetings macht, Webinare macht oder vielleicht auch in der Zukunft wieder auf Bühnen von Konferenzen steht. Gerne auch die Handle, also das nennen wir, unser Nutzername wird in Twitter-Sprache Handle genannt, fügt das gerne bei. Das heißt, bei mir wäre es @Jolanta und ruft die Menschen auf, einen zu folgen. Das, was ich auch vorhin erwähnt habe, als Teil von meiner Kommunikationsstrategie, ist wirklich auch Menschen zu folgen, die ich interessant finde, aber auch gerne ihren Inhalt weitertragen durch das Retweeten. Auch das führt dazu, dass die Menschen das sehen und dann einen wieder zurückfolgen. Und so schafft man eine Community. Was ich auch erlebt habe, ist, ich habe auch mit dem Global Digital Woman auch zusammengearbeitet und das Engagement, die Community, die man dort geschaffen hat, ist auch enorm groß. Das heißt, wenn man so ein Netzwerk findet, das einen anspricht oder man Teil dessen sein möchte, kann man durchaus auf Twitter virtuell auch sich mit diesen Menschen verbinden und dadurch auch die Anzahl der Follower auch steigern. Das sind so die paar Tipps. Aber wie gesagt, ich würde einfach nur empfehlen, Twitter-Account anlegen, falls noch nicht geschehen, super, und einfach mal loslegen. Und mit loslegen meine ich erstmal langsam lesen, Gefühl für die Plattform bekommen, was heißen die ganzen Zeichen, worüber wird gerade gesprochen und dann aber fleißig selbst mit twittern.
Also wie bei allem, am Ende Step by Step und sich sozusagen ran antasten, annähern. Wir haben auch noch sozusagen auch ein paar kritische Stimmen bekommen und zwar auch sozusagen den Eindruck, dass Twitter natürlich auch gerade unfreundliche Kommunikation, demokratiefeindliche Kommunikation, was auch immer, verstärken kann, dass Social Media natürlich in diesem Zusammenhang eine Plattform sozusagen darstellt. Was sagst du zu dieser Kritik?
Auch da wieder, wir haben Regeln und Richtlinien, an denen wir uns halten. Die haben welche, die wir uns selber aufgesetzt haben und da sind wir auch sehr, sehr streng. Wir haben auch ein Team, das sich alle gemeldeten Tweets anguckt. Wir haben seit 2018 investieren wir auch verstärkt in Technologien, die solche Tweets auffinden und dementsprechend nehmen wir auch vielen negativen Beispielen oder negativen Tweets oder Missinformationen, in dem Fall auch die Reichweite, weil diese werden gar nicht sichtbar für die ganzen Nutzer. Also da sind wir auch als öffentliches Tool mit DNA, dass wirklich in Echtzeit das Tool genutzt wird und so verstärkt auch ganz gut aufgestellt. Grundsätzlich, wie gesagt, was auch Deutschland auch angeht, natürlich halten wir uns immer an das Gesetz, ob es jetzt in unserem konkreten Fall ist NetzDG, aber gehen noch einen Schritt weiter und stellen sicher, dass alle Inhalte, die nichts auf der Plattform zu suchen haben, dementsprechend behandelt werden und ernst genommen werden. Und aber da haben wir sehr, sehr große Fortschritte auch gemacht. Weil das ist auch das Hauptziel, Sicherstellung der Verbesserung und der Qualität der Gespräche, ist das, was unser CEO Jack Dorsey auch in 2018 als Top-Priorität vom Unternehmen auch aufgerufen hat.
Das kann man wahrscheinlich, also ich vermute das nur, aber das kann man wahrscheinlich gar nicht zu 100% an der Stelle sozusagen absichern, sondern so wie ich das jetzt verstanden habe, versucht ihr da schrittweise immer stärker auch darauf sozusagen einzugehen. Ich denke, der Grat sozusagen auch zwischen was ist Meinungsfreiheit und was ist wirklich auch demokratiefeindlich beispielsweise, ist wahrscheinlich im konkreten Fall auch sehr, sehr schmal. Und wir haben ja, also auf Twitter gibt es ja auch sehr viele Personen, die auch durchaus kontrovers diskutiert werden und eine davon ist ja auch Donald Trump. Und dazu gab es auch die Frage, wäre es nicht an der Zeit, Herrn Trump wegen Fake News von Twitter zu verbannen?
Ich glaube, seinen Account aber auszuschalten, da würden wir uns die Sache ein bisschen zu einfach machen. Donald Trump ist auch ein demokratisch gewählter Präsident der Vereinigten Staaten und er ist einer von den 150 Anführern oder Regierungsoberhäuptern, die wir auf Twitter haben. Und unsere Auffassung ist, Menschen sollen direkt von der Person hören, sollen direkt sehen, was die Einstellung ist und wie sie agieren, wie sie mit anderen Menschen kommunizieren, damit sie selber auch daraus eine Meinung bilden können und dementsprechend entscheiden können. In dem Fall haben die Amerikaner ja dieses Jahr auch die Wahl, die vor ihnen steht und haben die Möglichkeit auch sicherzustellen, dass es auch Konsequenzen trägt, das, was auch ein Präsident der Vereinigten Staaten auch tut. Und da auch ganz wichtiger Punkt ist auch das, was du auch, Patricia, auch gesagt hast, auch wir wollen auch gar nicht der Richter sein. Das heißt, Meinungsfreiheit ist auch das, was uns am wichtigsten ist. Wir wollen auch nicht unbedingt zensieren. Und das ist vor allem, was auch einen Präsidenten von Vereinigten Staaten angeht, geben wir ihm zwar die Plattform, aber es ist extrem wichtig, dass die Menschen direkt von ihm hören und sehen, was seine Meinung ist, was seine Einstellungen sind.
Also auch ganz spannend, dass man ja auch anhand der Fragen auch sozusagen sieht, dass dieses Thema, und das wird dir ja nicht das erste Mal begegnen, das Thema Fake News und Vertrauenswürdigkeit, dass das halt auch immer wichtiger wird, ne? Als wir irgendwie vorhin, als das losging mit Social Media, da hat man, glaube ich, noch nicht so viel darüber nachgedacht, und da ging es vor allem um User-Generated Content, und heute ist natürlich auch seid ihr als Unternehmen natürlich sehr viel mehr in der Verpflichtung. Und das sehe ich eben auch an den sozusagen Fragen, dass die Leute das interessiert, wie ihr damit umgeht und was ihr eben genau dagegen tut. Und ein paar Sachen hast du ja auch schon angesprochen. Das heißt aber auch sozusagen, um Fake News nicht weiter zu verbreiten, macht ihr dann auch ganz praktisch sozusagen, löscht ihr dann die News oder die Tweets, oder wie geht ihr davor? Sperrt ihr die Accounts?
Genau, es gibt viele, viele Maßnahmen. Also wir fangen damit an, die Tweets zu löschen. Wir arbeiten mit Fact-Checking-Organisationen zusammen. Das muss man auch sagen. Auch die Komplexität oder Anzahl der Tweets, die wir jede Sekunde sehen, sind über 8000 Tweets, die jede Sekunde auf Twitter abgesetzt werden. Und da verlassen wir uns auf das auch Korrektiv. Das ist das Nummer eins. Aber wie gesagt, Organisationen, die melden, wir nehmen die Tweets runter. Auch die Organisationen, mit denen wir zusammenarbeiten, stellen nicht nur sicher, dass die Tweets gemeldet und entfernt werden, sondern sie korrigieren auch diese Informationen, um sicherzustellen, dass die richtige, vertrauenswürdige der Inhalt auch dort ankommt, wo es ankommen soll. Und da auch haben wir auch über die Jahre, wie ich auch schon erwähnt habe, viele Maßnahmen getroffen. Und ob es jetzt Personalaufstockung ist, innovative Technologien, die es uns auch einfach schaffen, genau alle Tweets auszulesen und sicherzustellen, dass wir auch schneller agieren. Und da sind wir auch auf dem richtigen Weg. Und Corona zeigt auch, dass das Prompt, was wir haben, beispielsweise, wenn man nach Corona sucht, das ist eine Maßnahme, die wir getroffen haben, weil wir sicherstellen wollen, dass der Inhalt, der auf Twitter auftaucht, nicht zum Beispiel zu weiteren Infektionen führt oder die Gesundheit der Nutzer gefährdet. Und da auch ganz wichtiger Punkt, ich glaube, die meisten wissen es auch nicht, wir arbeiten sehr eng mit Behörden zusammen. Und auch da sind wir in Deutschland sehr, sehr aktiv und stellen sicher, dass wir da einfach als Team agieren und dem entgegenwirken.
Und jetzt kam auch noch die Frage an dich persönlich sozusagen, wie du eine effiziente Nutzung und Orientierung im ganzen Social Media Wust eigentlich auf den verschiedenen Plattformen, weil du bist ja auch nicht nur auf Twitter, wie du das für dich selbst organisierst.
Das stimmt. Ich bin auf verschiedenen Plattformen, vielleicht kann ich kurz aufzählen, LinkedIn, Xing, Twitter, Facebook, Instagram und Snapchat sind 6. Aber ich nutze 2 Plattformen aktiv, auch beruflich, und das sind Twitter und LinkedIn für mich. Das heißt, ich poste gerne zum Beispiel ab und zu solche Beiträge wie diesen, mache Werbung dafür, dass ich in einem Webinar verfügbar bin oder auf einer Konferenz, wie ich das in der Vergangenheit getan habe. Auf Twitter tue ich es auch. Ich teile gerne Informationen aus der Branche, Informationen zu digitalen Marketing oder Mobile Marketing und tue das. Und ich muss ehrlich sagen, auch unregelmäßig, aber ich mache es auch nur so viel, wie viel Zeit ich auch tatsächlich auch habe. Das heißt, ich nehme mir auch nicht immer vor, dass ich jeden Tag irgendwas Wertvolles auch absetze, sondern versuche da auch ein bisschen lockerer mit daran ranzugehen, weil ich einfach auch einen Job habe, der schon sehr viel Zeit einnimmt. Ich will nicht sagen, 24 Stunden am Tag bin ich aktiv, aber ich arbeite schon relativ viel und ich versuche aber mir auch, wie gesagt, auch Zeit dafür zu nehmen. Und die anderen Plattformen, muss ich ehrlich sagen, nutze ich nicht mehr so aktiv, und die nutze ich, wenn, dann nur privat. Also Snapchat ist wahrscheinlich wäre die nächste Plattform, auf der ich immer noch ab und zu finden bin, aber es ist wirklich nur strikt für ein paar Leute. Also es sind wahrscheinlich 15 Leute, mit denen ich verbunden bin, mit denen ich da in Chat-Kommunikation stehe.
Dann kam auch noch eine weitere, finde ich, sehr, sehr wichtige und praktische Frage, wo du bestimmt uns einen ganz guten Ratschlag auch geben kannst. Und zwar kommt sie auch immer wieder vor, wenn man Twitter als Unternehmen oder auch als Manager aktiv zur Außendarstellung nutzt, dass es auch zu unsachlichen oder kritischen Kommentaren kommen kann. Was empfiehlst du denn dann Unternehmen oder Einzelpersonen? Wie sollte man damit umgehen?
Es gibt keine pauschale Antwort. Es kommt ein bisschen auf die Situation drauf an und die Kommentare. Aber manchmal ist es auch wert, einfach nicht zu reagieren. Also nicht jede Diskussion ist sinnvoll. Und das muss man einfach schauen, auf welchem Niveau wird diese Diskussion gerade geführt. Ist es etwas, was man klarstellen möchte? Oder ist es einfach etwas, was man einfach so im Raum stehen lassen möchte? Also das ist, wie gesagt, deswegen auch, da schauen wir uns auch separat die Gespräche an. Und auch ich persönlich schaue mir auch an, wo macht es denn einfach reinzugehen in die Debatte? Das ist vielleicht so eine etwas unzufriedige Antwort, weil ich nicht konkret sagen kann, das eine ist richtig, das andere ist falsch. Deswegen ist es wirklich Case by Case. Aber auch, was man sich ein bisschen auch vor Augen führen muss, einfach als Marke, wenn man zum Beispiel Marketingkampagnen schaltet, man erreicht sehr, sehr viele Menschen. Man kann ja sehen, die Anzahl der Impressionen sind teilweise im Millionenbereich. Wenn da nur ein oder zwei Personen kommentieren und sagen, ich finde euch aber blöd oder warum kommuniziert ihr das oder ähnliche Aussagen treffen. Ich glaube, da muss man auch ein bisschen dicke Haut mitbringen, weil das gehört einfach dazu. Es wird von 1 Million Menschen oder mehrere Millionen Menschen gesehen und 1 oder 2 Nasen haben etwas dagegen, aber es sind auch die Menschen, die wahrscheinlich grundsätzlich immer irgendwas Negatives zu sagen haben. Also auch ein Stück weit Gelassenheit würde ich empfehlen.
Ich glaube, Gelassenheit können wir im Moment auf jeden Fall sowieso in jeglicher Hinsicht gebrauchen. Und ich weiß ja, dass du ähnlich wie ich auch sozusagen Yoga machst. Also von daher, da nehmen wir uns ein Stück Gelassenheit auf jeden Fall mit. Und was ich auch noch eine ganz schöne und spannende Frage finde, ist, was deine Empfehlung wäre, wen wir denn auf Twitter, wer so in Deutschland so ein absolutes Twitter-Schwergewicht ist, wem wir denn folgen sollten?
Ha, @Yolanta, mich natürlich. Nee, das ist ein kleiner Scherz beiseite. Die Frage beantworte ich ungern, weil ich agiere nach meinen Interessen. Das heißt, die Accounts, die für mich am interessantesten sind, sind die, die irgendwas mit Sport oder vor allem mit Tennis zu tun haben. Und da muss man sich in sich gehen und sich einfach fragen, wer ist mein Idol, von wem möchte ich mehr hören, wo möchte ich mehr Einblicke bekommen oder kann man die richtige Person finden. Was vielleicht aber interessant ist zu erwähnen, vor allem als Führungskraft, wenn man sich angucken möchte, was die anderen so machen, würde ich Tina Müller empfehlen als CEO von Douglas. Frank Thelen kann man auf jeden Fall folgen und Joe Kieser macht das auch super. Also durchaus ein paar Accounts, Janina Kugel fällt mir auch gerade ein in den Zusammenhang. Also folgt gerne den Accounts, um einfach so ein Gefühl dafür zu bekommen, wie sie mit Twitter umgehen und wie sie es als Kommunikationskanal für sich und für ihr Unternehmen nutzen. Und sonst Roger Federer auch. Also ich weiß, es ist nicht deutsch, aber Schweiz, das würde ich auch sehr empfehlen.
Nachbarland, das ist voll okay. dann finde ich auch noch eine spannende sozusagen technische Frage und ich würde jetzt sozusagen noch 2 Fragen stellen und dann, glaube ich, sind wir auch ganz gut in der Zeit. Und zwar das eine ist, dass wie natürlich bei vielen anderen großen technischen Plattformen, dass nach außen hin der Algorithmus und auch sozusagen die Technik dahinter, wie Nachrichten, Trends priorisiert werden, wie das funktioniert, sehr, sehr schwer erkennbar für den Nutzer ist. Und kannst du uns so ein bisschen erläutern, wie Twitter eigentlich filtert und wie ihr da die Prioritäten setzt, sodass man sagen kann oder dass wir uns damit gut aufgehoben fühlen?
Sehr gute Frage. Und nämlich auf Twitter wird nichts gefiltert. Das heißt, man hat die Möglichkeit, die Tweets zu sehen, wie sie auch in zeitlicher chronologischen Reihenfolge auch reinkommen. Das heißt, wenn ich 10 Accounts folge, habe meine Timeline so eingestellt, dass ich sie chronologisch sehen möchte, bitte der Tweet, der als erstes getwittert wurde, ganz unten erscheinen und die neuesten Tweets würden dann folgen. Das ist auch ein wesentlicher Unterschied von Twitter zu anderen Plattformen. Also auch diese Filter gibt es nicht. Das heißt, man kann sich zwar aussuchen, wem man folgt, aber man hat Zugang zu allen Tweets und die kommen dann einfach in die Timeline rein, wann immer die abgesetzt wurden. Auch über die Trends hat man auch die Möglichkeit, da aus der Bubble auch rauszugehen, weil da sieht man auch, was bewegt die Menschen in Deutschland. Und das vielleicht beantwortet die zweite Frage, was erscheint in den Trends? Da sind die Gespräche oder die Keywords, die in den letzten paar Sekunden sehr, sehr häufig genannt wurden, die normalerweise nicht so oft genannt werden. Und so daraus ergeben sich halt die Trends. Und meistens das Breaking News, Meistens sind das auch in Deutschland auch gerne Hashtags zu TV-Shows. Das heißt, auch Twitter und TV sehen wir eine sehr große Verbindung im Second Screen. Menschen gucken es, kommentieren das. Kann ich auch nur sehr empfehlen. Auf Twitter findet man sehr, sehr viele humorvolle Menschen. Und da kann man einfach mal reinschauen, worüber auch gerade gesprochen wird. Und das ist es auch schon. Also man hat zwar auch noch die Möglichkeit zu sagen, wenn man mit vielleicht der eigenen Timeline noch nicht zufrieden ist, weil man ja ein bisschen auch Zeit reinstecken muss, um sicherzustellen, dass die Tweets, die man bekommt, auch interessant sind, hat man die Möglichkeit, das auch so umzustellen, dass man auch Empfehlungen bekommt. Und Empfehlungen richten sich nach den Leuten aus, die man schon folgt, und deren Engagement. Das heißt, wenn ich beispielsweise Patricia folge und sie hat einen Tweet geliked und dann retweetet, würde es mir auch empfohlen werden. Also würde als Content dastehen und ich habe die Möglichkeit, dann mir das anzugucken oder ich kann auch den Algorithmus in dem Fall das Feedback geben und sagen, dieser Content interessiert mich nicht, spielt das nicht nochmal. Also da gibt es, wie gesagt, verschiedene Möglichkeiten und ein neues Produkt, was wir auch vor relativ kurzem, also vor ein paar Monaten eingeführt haben, sind auch Topics. Das heißt, man hat jetzt auch die Möglichkeit, auch Themen zu folgen. Ich nehme einfach mein Beispiel wieder. Tennis verfolgt uns in diesem Gespräch, aber ich habe die Möglichkeit, auch alle Tennis-Themen zu folgen. Und dementsprechend würde der Algorithmus mir ab und zu dann Tweets von anderen Tennisspielern in meiner Timeline reinspielen, denen ich noch nicht folge. Auch das kann ich wieder alles entfernen. Und ich nehme den Algorithmus ganz raus, indem ich sage, ich möchte wirklich nur die Tweets von den Leuten bekommen, denen ich folge und das in chronologischer Reihenfolge. Auch das wieder vielleicht ein guter Unterschied zu anderen Plattformen.
Okay, dann hatten wir ja gerade schon apropos Humor, mich, was auch noch als Frage kam, finde ich auch sehr, wirklich auch zum Schmunzeln sozusagen. Was war denn dein schrägster Twitter-Post?
Mein schrägster Twitter-Post? Ha, gute Frage, ich muss kurz in mich gehen. Ah, schräg kann ich jetzt nicht unbedingt sagen. Ich muss schon ehrlich
sagen, lustig Twitter,
ja, Lust, ja, das ist jetzt aber die Frage. Ja, lustig.
Oder über welchen musstest du zuletzt besonders lachen?
Ich lache ganz viele über die Tweets der anderen. Also wir haben auch die Möglichkeit, einfach zu zeigen, welche Emojis hat man in letzter Zeit auch abgesetzt. Und der lachende Emoji ist den ich am meisten absetze auf Twitter. Und da gibt's wirklich sehr, sehr viele Beispiele und ich kann es auch gar nicht wiedergeben, es sind keine berühmten Menschen, sind einfach nur vielleicht von Anne Will, war paar Tweets vielleicht, oh, das war ein guter Tweet von mir. Also @Jolanta könnt ihr den wahrscheinlich finden mit Hashtag Anne Will, was sollen die ganzen Zettel und ein GIF, wo jemand die ganze Zeit irgendwie spickt und dann irgendwie auf die Hand guckt und das bezieht sich auf die Talkshow und die Talkrunde und jeder, der das gesehen hat, kann vielleicht verstehen, was ich damit gemeint habe. Den fand ich extrem gut, den Tweet.
Okay, werden wir uns auf jeden Fall im Nachhinein jetzt anschauen. Und meine sozusagen letzte Frage auch an dich, um das Gespräch heute dann zu schließen. Und das ist eher so eine persönliche Frage. Was wünschst du dir noch für 2020?
Ich wünsche mir, dass wir uns wieder alle persönlich sehen können. Dass wir nicht nur virtuell uns treffen, sondern wirklich auch wieder die Möglichkeit haben, unsere Familie und Freunde wiederzusehen und auch genauso auch mein Team. Ich freue mich schon drauf, wenn wir hoffentlich bald wieder im Büro sind und alle gemeinsam weiter arbeiten können. Und vielleicht auch persönlich, ich reise auch sehr gerne, habe ich am Anfang auch schon erwähnt. Ich würde mich natürlich wieder sehr freuen, wenn ich die Möglichkeit habe, das wieder zu tun.